Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder guten Mittag. Ich habe das komplette Zeitgefühl verloren. Es ist der letzte Cast unserer E3-Special-Woche. Wir ballern die Casts hier raus in der Sekunde, wo sie passieren. Es ist E3 2019 und Nintendo hat soeben ihre Nintendo Direct abgeliefert. Nintendo hat ja schon seit ein paar Jahren keine klassische Pressekonferenz mehr, sondern senden eine ihrer Directs, also dieses Videoformat, aber in einer etwas umfangreicheren, größeren Version mit mehr Neuankündigungen und schalten dann direkt rüber zu ihrem Messestand. Also die E3 hat jetzt damit offiziell begonnen und um über die Nintendo-Neuigkeiten zu sprechen, habe ich mir Benny von den Sofa-Samurais eingeladen. Wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Manu. Na, alles gut bei dir? Ist dein Biorhythmus gerade so? Weißt du, was dich erwartet, wenn du aus dem Fenster guckst oder...
Was? Wie wo? Es gibt einen draußen.
Ich Wer sind Ahnung, denn Sie und warum Wer reden Sie mit mir?
Ich träume schon vom Podcasten. In den Schlafphasen zwischen den Casts träume ich schon, dass ich irgendwie den Aufnahmeknopf nicht gedrückt habe oder das Mikro falsch eingesteckt habe.
Manu, mach dir keine Sorgen, wir sind alle Teil deiner REM-Phase. Du bist eigentlich im Tiefschlaf. Das ist alles okay. Das passiert alles nicht wirklich.
Mach Aber geil, ich habe gerade von Metroid geträumt. Oder habe ich das? Nein, schade. Das habe ich wohl tatsächlich nur geträumt. Um den größten, ja, den einzigen vielleicht auch schon Negativpunkt vorwegzunehmen. Nintendo hat es wieder nicht geschafft, ein neues Metroid anzukündigen oder irgendwas im Metroid-Universum. Kein Remake, keine Collection, kein Remaster der alten Teile und natürlich gab es auch wieder nichts vom neuen Spiel zu sehen. Es ist halt einfach noch nicht so weit. Muss man vielleicht einfach akzeptieren. Sie haben ja die Entwicklung auch resettet, haben neu angefangen, aber es gab gar nichts zu sehen. Schade eigentlich.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich muss aber dazu sagen, also im Vorfeld hat sich's, glaube ich, jeder gewünscht. Merkt man ja auch jetzt an deiner Reaktion. Aber jetzt im Nachhinein, 40 Minuten später, bin ich so: Who cares? Es war so viel geiles Zeug dabei. Lasst Metroid ruhig mal 2-3 Jahre liegen. Ist okay für mich.
Ich kann jetzt auch noch länger drauf warten. Ich meine, es rennt ja nicht weg. Ja, es gibt genug Spiele für 2020. Ja, wenn das jetzt auch noch im März 2020 rausgekommen wäre, dann wäre die Kacke am Dampfen gewesen. Aber fangen wir an mit den Sachen, die Nintendo tatsächlich gezeigt hat. Es ging natürlich los, wie könnte es anders sein, mit neuen Helden für Smash. Diesmal parallel zum Dragon Quest 11 Released, was jetzt auch für die Switch erscheint, kommen natürlich auch diese Charaktere zu Smash dazu. War ja irgendwie auch absehbar.
Ich finde es ja großartig, dass sie da wirklich dieses Tandem an Werbestärke nutzen und halt jetzt auch einfach sämtliche IPs, die irgendwie den Weg auf Nintendo Switch finden, immer auch mit so einem Smash-Charakter anfüttern. Und ich finde diese Synergie, die da entsteht, finde ich einfach fantastisch. Es macht so viel Sinn, rückblickend betrachtet, ne, dass jetzt Dragon Quest-Charaktere, beziehungsweise der Held, also der heißt ja auch The Hero aus Dragon Quest 11, jetzt auch in Smash Bros. Dabei sein wird ab dem Sommer. Und ich als großer Smash-Fan sag da nicht nein, ich krieg mehr Soundtracks, ich krieg mehr coole Stages, ich krieg alle IPs dieser Welt gefühlt in einem Spiel vereint. Why not? Habe ich Bock drauf, bin ich ganz ehrlich.
Ja, also für Smash-Leute auf jeden Fall. Da können wir vielleicht auch das andere noch vorwegnehmen. Banjo-Kazooie kommt auch für Smash noch dazu. Das war ein cooler Trailer. Also das war so ein bisschen so ein Troll-Move. Absolut. Es gab ja so kleine Gerüchte, dass Banjo vielleicht zurückkommt, Banjo-Kazooie, dass man vielleicht ein neues Spiel bekommt. War aber dann der Trailer, den wir auch schon mal gesehen haben, wo die unsere Gorilla-Jungs rumliegen und schlafen. Und dann kommt so ein Schatten und man sieht eindeutig die Silhouette von Banjo-Kazooie. Also von ihm, dem Bären und diesem Vogel auf der Schulter. Und dann kommt das Licht und dann steht da dieser beschissene Duck Hunt-Hund und lacht sie aus und hat irgendwie nur eine Ente auf der Schulter. Ich habe herzlich gelacht in diesem Moment. Das war wirklich
ein
sehr lustig.
Ein großartiger Troll-Move, wo sie wirklich mit den Gefühlen wieder mal gespielt haben, wie schon damals bei der Animal Crossing-Sache. Und ich saß wirklich lachend und applaudierend vor meinem Bildschirm gerade eben und dachte mir, wow, das können sie nicht machen. Sie haben es dann natürlich auch noch aufgelöst. Also sie haben uns dann nicht einfach hängen lassen und sagen, hier, wir haben es für euch verarscht, sondern sie haben es dann wirklich revealed, dass jetzt auch Banjo und Kazooie halt auch als Smash-Charakter dann kommen gegen Ende des Jahres, was eigentlich auch krass ist so gesehen, weil die IP liegt ja schon seit über einem Jahrzehnt bei Microsoft und es ist wieder mal ein weiterer Handshake zwischen diesen beiden Firmen, wo sie sagen, hey, es geht auch zusammen, ne? Irgendwie finde ich das schon raffiniert, was die beiden da so treiben.
Dann ein weiterer netter Troll-Move, der neue USA-Nintendo-Chef heißt ja Bowser, Doug Bowser, was natürlich auch für sehr lustige Momente sorgt und das haben sie auch komplett ausgenutzt und haben eine sehr nette Sequenz gemacht zur Eröffnung, als der Japan-Chef dann rübergegeben hat zum USA-Chef, kam natürlich erstmal der echte Bowser mit Krawatte und hat angefangen, die Direct zu moderieren, war auch sehr süß, bis dann der Doug Bowser von der Seite reinkam und gesagt hat, hey, er meinte mich, nicht dich, das war auch echt süß gemacht.
Vor allem allem, es war eine schöne Methode, einfach diesen Gag, der natürlich schon seit Jahren durchs Internet geistert, aufzugreifen, den Ball zu verwandeln und dann ihn auch direkt als Sympathieträger zu etablieren, ne? Indem sie einfach diesen typischen Nintendo-leichten Slapstick-Humor eben mit diesem Namenswortspiel aufgreifen und ihn als Figur und halt auch als, ne, den neuen Repräsentanten für Nintendo of America installieren. Und das ist clever, muss man ihn lassen.
Ja, und nach dem fleischgewordenen Meme von Reggie war es halt auch schwierig. Und deswegen, also diese Schuhe, diese Fußstapfen zu füllen, ist kein leichter Job für Doc Bowser. Und aber ich glaube, er hat es ganz gut geschafft. Oder Nintendo hat es ganz gut geschafft, ihn gleich mal so als auch den, er ist auch sympathisch, er ist auch cool und witzig. Mhm. Sind ja alle so Anzugträger bei Nintendo. Und dafür, finde ich, sind sie aber immer auch sehr selbstironisch. Also das kriegen sie einigermaßen
gut. Das stimmt, ja. Diesen kindlichen Charme haben sie sich irgendwie bewahrt. Und das kann für den einen oder anderen, ist vielleicht auch so ein gewisser Cringe-Faktor, aber ich mag das einfach.
Ja, klar. Das gehört aber dazu. Das ist so diese Fine Line zwischen Cringe und charmant.
Absolut.
Absolut. Ja. Dann ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Das erste richtige Spiel, was dann gezeigt wurde. Luigi's Mansion 3. Wussten wir ja auch schon, dass es kommt. Gab ja auch schon Trailer zu sehen. Diesmal haben sie ein bisschen die neuen Fähigkeiten vorgestellt und das sieht fantastisch aus. Ich bin total gehypt auf Luigi's Mansion.
Wir zwei haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, falls du dich erinnerst. Ich war mal zu Gast und wir haben damals schon unsere Liebe für diesen Titel bekundet. Und ich muss echt sagen, was sie da auch wieder grafisch rausholen aus der kleinen Switch, ne? Das ist schon gut. Spiegelungen auf dem Boden, schöne Transparenzeffekte. Es wirkt wie so eine konsequente Weiterführung von Luigi's Mansion 2. Es hat so dieses Diorama-eske, wo wir damals auch besprochen haben, dass wir mehr Schauplätze wollen. Ne? Viele verschiedene Villen und genau das kriegen wir auch irgendwie. Mit einem sehr aufgebohrten Multiplayer und die Fähigkeiten, die du schon angesprochen hast. Luigi kann jetzt auch so einen Pömpel verschießen, den dann wieder ansaugen mit so einer Schnur, um dann so einen Wrestling-Move zu machen und Wandschränke und Gegner irgendwie wegzuschleudern. Also es ist schon wieder sehr, sehr, sehr niedlich. Und ich liebe diesen kindgerechten Grusel irgendwie total, stehe ich drauf.
Total. Und es sah auch wirklich abwechslungsreich aus. Also dieses Hotel, in dem er da übernachtet, hat so verschiedene Zimmer. Und man hat auch gesehen, es gibt dann so ein Filmset irgendwie, auf dem er dann unterwegs ist auch. Und verschiedene Gruselatmosphären. Also sah wirklich gut aus. Und dieser lokale Koop-Modus sah auch witzig aus mit diesem Guigi. Ja. Also mit diesem grünen Schleim-Luigi, der dann ich habe es nicht ganz verstanden, der wird von einem lokalen Mitspieler, kann der übernommen werden, aber ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit im Spiel, dass man zwischen den beiden hin und her wechselt, wenn man Singleplayer spielt, um zum Beispiel so Terminator-Style durch Stacheln durchlaufen zu können oder durch Zäune oder so. Oder ist es der Easy-Modus, so wie der goldene Mario oder so? Das war nicht so ganz ersichtlich.
Nee, also ich glaube, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich so ist, wie du sagst. Es ist eine Fähigkeit, die du sicherlich auch im Singleplayer nutzen wirst. Zumindest hat es auf mich so gewirkt. Und sie nehmen da einfach dieses Feature aus dem Remake von Luigi's Mansion 1, was ja für ein 3DS kam. Da gab es ja den Guigi auch schon. Und machen das jetzt einfach konsequent als festes Gameplay-Element sozusagen. Und das macht tatsächlich einfach nur Sinn, dass man dann mit ihm auch Rätsel löst. Und natürlich, der Schleim-Luigi sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen, ansonsten landet er im Abfluss. Ist ein schönes Detail. Ja, also wieder viel Nintendo-Liebe.
Sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf. Dann ging es weiter mit ein paar Sachen, die Nee, das kam erst später. Nee, The Dark Crystal wird eine neue Netflix-Serie von Jim Henson, die wieder mit echten Puppen gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du den Trailer schon gesehen hast. Man hat ja die eine Puppe da auch gesehen in diesem Trailer jetzt für das Spiel, was zu dieser Serie rauskommt. Und dieses Spiel, ich habe erst gedacht so, was machen sie denn für diese Serie, für ein Spiel? Und dann war sofort ersichtlich geil. Das wird ein Final Fantasy Tactics im Dark Crystal-Universum. Also passend zu der Serie mit eben diesen Charakteren von Jim Henson und aber im Final Fantasy Tactics Gameplay-Stil. Und das klingt doch nach einem ganz brauchbaren Ding.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mag eigentlich die Jim Henson-Puppen sehr gerne, aber irgendwie ist der Stil im Spiel selbst, also der Artstyle hat mich noch nicht so gecatcht. Ja. Ich glaube, man muss das einfach noch mal in größer und länger in Bewegung sehen. Die paar Fragmente, die wir da jetzt gesehen haben, hat mir noch nicht so gesagt, warum ich das jetzt unbedingt haben sollte.
Es wirkt sehr altbacken auf jeden Fall.
Es ist ein Final Fantasy Tactics, aber dann fehlt irgendwie dieser Bezug für mich, weil ich den noch nicht habe über die Charaktere. Vielleicht kommt es ja dann über die Serie, ne, da auch wieder die Synergie zwischen Spiel und Serie, vielleicht klickt es dann, aber jetzt im ersten Moment war es so, ja, okay, es ist ein Taktikspiel. Gut.
Ja, ging mir auch so. Also ich meine, wir haben jetzt ja nicht gerade Spielmangel. Also das Spiel wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. So, es wirkte wie ein Lizenzspiel aus den 2000er Jahren.
Genau. So.
Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr unbedingt spielen muss. Aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, wenn man Vollfan der Serie werden wird, was ja gut passieren kann, dann hat man vielleicht Bock auf dieses Universum. Werden wir dann mal genauer sehen. Genau, dann kam ein neuer Trailer zu Zelda Link's Awakening, das Remaster ist fast zu wenig gesagt. Ich würde schon sagen, es ist ein Remake, weil es ja ein komplett neuer Grafikstil ist mit diesem, Chibi-Look. Ich weiß nicht, ob man so, nicht so ganz, gell? Es ist irgendwie ein ganz eigenartiger Look. So ein Knetgummi.
Ach doch, also Chibi schon, weil das ist ja eher so dieses niedliche Kopffüßler-Ding, so große Köpfe, kleinere Körper und ja, Knetgummi trifft es halt auch und auch irgendwie so ein, es hat auch so ein leicht plastisches.
Das meine ich mit
Knetgummi, wirkt so wie so ein, und ich liebe diesen Artstyle. Es gibt ja viele Leute, die der Artstyle beim ersten Review so ein bisschen abgeschreckt hat, aber jetzt hat man ja auch nochmal ein bisschen mehr gesehen und er passt einfach wunderbar. Also klar, es ist halt wieder sehr niedlich und sehr kindlich, aber wirklich zu Zelda passt es von der Atmosphäre ja brutal, dann noch zu diesem Spiel. Das war tatsächlich auch mein erstes Zelda Link's Awakening. Und hätte ich damals schon gewusst, dass nicht alle Spiele so gut sind auf dem Gameboy. Aber ja, das Ding ist schon eine Bank, glaube ich. Und das kommt ja dann auch schon im September, ne? In dem Monat, wo auch keine anderen Spiele erscheinen.
Genau. Oh
Gott, es kommt so viel, Manu. Das wird trotzdem ein sicherer Kauf. Und ich glaube auch, der beste Weg, um das Spiel einfach nochmal für Leute zu erfahren, die das damals auf dem Game Boy einfach verpasst haben. So.
Also Link's Awakening ist, glaube ich, eins der Zeldas, die ich am öftesten gespielt habe. Ich werde es aber wohl meinen Söhnen mal zeigen, weil ich glaube, für die ist es jetzt perfekt, Link's Awakening mit diesem Grafikstil zu sehen. Und dann werde ich es vielleicht als kooperativ begleiten und ihnen einfach dabei zuschauen, wie sie das spielen, weil ich glaube, dafür ist es ideal, neue Leute an die Zelda-Serie ranführen. Ich mag die 2D-Zeldas eigentlich auch mit am liebsten, so von dem Rätseldesign und so, die sind einfach so schön griffig und Link's Awakening ist großartig. Also muss man auf jeden Fall gespielt haben. Wenn man das noch nicht gespielt hat, ist es, glaube ich, der ideale Zeitpunkt, mit dem neuen Remake da einzusteigen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie die Leute reagieren, wenn die ominöse Bikini-Szene nicht mehr so drin ist und die verzauberten Gegner nicht mehr nach Kondomen fragen. Da bin ich gespannt. Ach Gott, das ist ein schönes Spiel.
Dann,
und bevor wir es vergessen, ganz kurz noch, muss ich schnell reingrätschen. Am Ende haben sie noch ein Feature gezeigt mit so einer Art, in Anführungszeichen, Dungeon-Bilder, wo du quasi anscheinend so einzelne Sets von Dungeons sammeln kannst und die selber anordnen kannst und dann quasi selber Dungeons machen kannst.
So ein bisschen Mario Maker in Zelda, genau.
Ja, so eine Light-Variante. Mal gucken, ob man die auch mit Freunden teilen kann. Finde ich ein schönes Feature, weil es einfach die Spiellänge potenziell halt nach oben treiben kann. Aber muss man sehen.
Weil wir das unbedingt brauchen. Noch mehr. Naja, gut.
Ja.
Ja, man schaltet sich quasi so Tiles dann frei und daraus kann man sich dann neue Dungeons zusammenbauen, ja.
Richtig.
Naja, gut, gucken wir mal. Als kleiner Gimmick vielleicht ganz nett. Dann Neues zu Trials of Mana. Hat mich gewundert, dass Square Enix das jetzt hier gezeigt hat und nicht gestern bei ihrer PK. Aber es kommt auch eine Collection of Mana mit den ganzen Mana-Spielen und Trials of Mana ist, glaube ich, auch ein Remake, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber so wie es geklungen hat, haben sie ja auch gesagt in der Präsentation, es kommt endlich auch jetzt nach Europa oder halt generell in den Westen. Also es hat sich so angehört und die Collection gibt's ja, also zu den alten Mana-Spielen gibt's ja schon länger drüben in Japan. Die war ja da eine Zeit lang exklusiv. Und jetzt findet sie eben auch den Weg digital, ich glaube sogar noch am heutigen Abend irgendwie, in den Store. Mal gucken, ob die dann auch noch irgendwann einen physischen Release kriegen. Aber ja, also es macht dann schon wieder Sinn, wenn sie jetzt mit Trials of Mana da auch wieder den nächsten Titel hinterher schießen und es dann eben nicht bei Square zeigen, wenn es nur für die Switch erscheint.
Ja, stimmt, passt ja.
Nimmt man halt so mit.
Also ich habe gerade mal genau geguckt, also Trials of Mana ist das Remake von Secrets of Mana 2, was aber halt bei uns Trials of Mana heißt, weil es halt irritiert, wenn es der zweite Teil ist und das gab es halt bei uns noch nie. Und die Collection, da sind dann diese drei Spiele da irgendwie drin.
Okay.
Genau. Und aber in dem alten Grafikstil.
Ja, genau.
Das Trials of Mana hat eben so einen neuen Grafikstil. Also ein Remake. Genau. Also schön für JRPG-Fans, da mal einen Blick vielleicht reinzuwerfen und eben Shadow Drop. Juhu! Endlich kann ich es wieder sagen.
Das hast du dieses Jahr nicht sehr häufig sagen können, ne?
Während der E3. Es gab ein paar Shadow Drops hier bei der Nintendo PK auf jeden Fall. Ja. Und dann kam, Achtung, Dead Joke Witz, The Switcher 3.
Ja. Ja.
Okay. Musste sein.
Gut, dass du ihn hier gemacht hast und nicht auf Twitter. Was halten wir davon? Jetzt mal ganz im Ernst. Braucht man einen The Witcher in Matsch-Grafik auf einer Switch? Oder ist es so ein typischer, es ist schön, dass es existiert, genauso wie Wolfenstein in Matsch und
Genau.
Why?
Ja, halt für die Leute, die sonst keine Konsole haben, damit sie überhaupt in den Genuss kommen von einem der wohl besten westlichen Rollenspiele. Ja, kann man machen, würde ich aber mit Vorsicht genießen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Engine gut auf der Switch läuft. Ja, nee. Also würde ich erstmal abwarten und gucken. Und wenn man eine Alternative hat, also wenn ihr einen PC, Xbox oder PlayStation habt, dann spielt auf jeden Fall dort Witcher und nicht auf der Switch. So ein ideales Spiel, um es mitzunehmen, ist es jetzt auch nicht. Also ja, kann man machen, muss man glaube ich nicht
machen. Schön ist natürlich, dass es halt auch in der Complete Collection kommt. Das ist ja auch das Mindeste, dass ja alle Add-ons mit reinpacken.
Wild Hunt.
Die ja auch nochmal gefühlt 30 bis 40 Stunden Spielzeit mehr oben drauf packen. Wie gesagt, du hast da eigentlich ein Paket mit vielen 100 Stunden von einem der besten Spiele gefühlt der letzten 10 Jahre aus dem Rollenspielbereich. Mhm. Aber es ist wirklich die Frage, ob man sich das auf der Switch antun muss. Wenn ich mich zum Beispiel an die Launch Xbox erinnere, Xbox One, die hat das Spiel auch nicht so gut gehandelt. Und es war damals schon eher so, ne? So eine kleine Zitter- und Ruckelpartie stellenweise, jetzt die Engine, die Grafik noch weiter runter skalieren, damit das Ding auf der Switch läuft.
Boah, ja. Eben, das ist ein guter Punkt. Man muss ja dazu sagen, das Spiel läuft auch auf der Pro und auf der Xbox One X erst so richtig schön.
Ja, genau.
Oder auf dem PC dann eben. Also von daher, dass die Switch. Ich finde auch das bisschen Material, was man da gesehen hat, sah auch schon sehr pixelig
aus. Ja, und, aber immerhin ehrlich. Da haben sie dann wenigstens wahrscheinlich wirklich Material genommen, was dann auch tatsächlich so auf der Switch läuft und sind nicht irgendwie mit dem PC-Bild hausieren gegangen und dann sind die Leute am Ende des Tages enttäuscht. Also dann wirklich die Karten auf den Tisch legen und sagen so, okay, wir wissen, es ist nicht so geil, aber es existiert. Gut.
Also da hätte ich mich lieber gefreut, wenn CD Projekt das Thronebreaker, das Kartenspiel, rübergebracht hätten.
Stimmt.
Auf die Switch. Das wäre perfekt dafür geeignet und nicht The Witcher 3. Ja. Aber gut, wir beschweren uns ja nur. Sie jammern auf hohem Niveau, aber als kleine Warnung zu verstehen. Dann Fire Emblem Three Houses kommt am 26.06. diesen Monat noch. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich Fire Emblem sehr mag. Und man hat aber nicht wirklich viel Gameplay gesehen. Es war halt einfach so ein Stimmungstrailer mit den Leuten und mit der Lore. Aber ja. Ich meine, es kommt ja jetzt schon bald.
Ich bin auch großer Fan der Reihe, damals mit dem Game Boy Advance eingestiegen, also quasi mit dem ursprünglichen Europa-Release, ohne zu wissen, was ich da tat oder mir selbst antat und dann irgendwie total darauf hängen geblieben für viele, viele Jahre. Und du hast recht, sie haben diesmal wirklich nur Cinematics gezeigt, kein Gameplay, das hatten wir ja früher schon, da waren die Stimmen auch laut, so hey, es sieht eigentlich gar nicht so geil aus, aber ich glaube, da wiederum, jetzt sind wir ja auch wieder komplett hier irgendwie gegenteilig unterwegs, aber bei dem Titel stört es mich überhaupt nicht, wenn da das eigentliche Spiel gar nicht so krass aussieht, solange die Taktikkomponente Tiefgang hat und ich wieder meinen Permadeath kriege, bin ich voll dabei, wirklich.
Ja.
Und ich möchte Leute verheiraten, das ist mir auch wichtig.
Also da könnt ihr euch sicher sein, dass wir da einen Cast auf jeden Fall zu machen, vielleicht sogar mit dir.
Schön.
26.06. kommt ja dann schon bald. Und dann gab es noch was für einen Micha, nämlich Resident Evil und gefühlt irgendwie alle Titel kommen jetzt für die Switch, oder? Es war ein ganz komischer Trailer, dass sie da so zwei Leute, also ein Pärchen, in so eine Horrorhütte, in so eine Menschen haben gehen lassen, damit die sich dort hinsetzen und spielen und dann so eine Pseudo-Grusel-Atmosphäre. Das war ein bisschen arg gewollt. Also da war der Cringe-Faktor dann auf einmal wieder sehr hoch.
Es war auch vor allem ein unfassbar aufwendiger Trailer, um erstmal nur wieder das Resident Evil 1 Remake zu spielen, was ja schon seit dem 21. Mai, glaube ich, auf der Switch ist, genauso wie Zero und Resident Evil 4. Nur um dann nochmal im Nachklapp, nach ganz viel Spielmaterial von Resident Evil 1 Remake, nochmal zu sagen, 5 und 6 bringen wir jetzt übrigens auch noch auf die Switch, weil es hat so gut funktioniert. Hey, wir sind Capcom.
Ja, ja.
Ich liebe ja diese Spiele.
Und Zero habe ich auch noch gesehen. Also gefühlt, müsste man mal in der Pressemitteilung noch mal nachgucken, gefühlt kommen irgendwie alle Resident Evil Teile jetzt.
Ja, ich befürworte das. Ich liebe ja die Resident Evil Spiele. Das ist, glaube ich, auch bekannt hier bei euch mittlerweile. Es ist, glaube ich, so durchgesickert.
Echt? Weiß gar nicht. Habe ich noch gar nicht so richtig
mitbekommen. Noch nie gehört, ne? Und wie gesagt, ich befürworte es, dass es das jetzt auf jeder Plattform gibt. Aber auch hier wieder die Frage so, wie oft wollt ihr das noch porten und habe ich das nicht schon auch auf anderen Geräten gespielt und werde ich es irgendwann vielleicht...
Du natürlich
schon.
Ja,
aber ja, gut, sollen sie machen. So, ich persönlich hätte mich mehr über die Streaming-Version von 7 gefreut. Das wäre ein cooler Move gewesen, wenn sie die nach Europa gebracht hätten.
Ja, muss man kurz dazu sagen, das gibt's nur in Japan. Eine Version von Resident Evil 7, die man aber nur aus der Cloud heraus streamen kann. Und dass die nicht nach Europa kommt, ich meine, wir haben es hier ein bisschen schwerer mit der Internetverbindung, klar. Aber wär doch spannend. Also ich meine, jetzt reden gerade alle von Streams. Wir reden ständig über Stadia, Ubisoft und Co. und Xbox Cloud und alle gehen auf Streaming. Da hätte doch Nintendo das jetzt wunderbar auch hier mal starten können mit dem Pilotprojekt Resident Evil 7.
Definitiv. Aber gut, dann diesen aufwendigen Cringe-Trailer nehme ich auch.
Aber dann kam was, wo ich echt auch die Hände in die Luft gerissen habe, nämlich No More Heroes 3 wurde offiziell bestätigt, kommt leider erst 2020 und hatte auch so ein bisschen so einen Troll-Move-Trailer, gell? Ja. Das Spiel sah erst nach einem komplett anderen Spiel aus.
Ich bin ausgerastet, Manu, wirklich. Ich bin ausgerastet. Ich habe ihn nämlich schon an der Stimme erkannt, das war der Sprecher von Travis Touchdown und ich dachte mir schon, das muss es doch sein, das ist es doch. Vor allem vor ein paar Monaten erschien ja auch hier diese Collection von Suda, die Travis Strikes Again, und jetzt muss ich mal ein kleines Spoilerfass aufmachen. Am Ende dieser Collection gibt's einen richtig schönen Teaser, so nach dem Motto, No More Heroes 3 ist in Entwicklung, wink, wink, und dann hört das Spiel einfach auf. Und das jetzt auch nochmal bestätigt zu kriegen, ich habe auch lange Angst und Bange gehabt um diesen Titel, ist einfach unfassbar schön. Also man sieht dann Travis, der in so einem...
Ich meine, Suda hat ja auch so ein bisschen erpresst. Suda hat ja auch immer gesagt, kauf bitte dieses Spiel, weil sonst haben wir kein Budget für No More Heroes 3. Leider, ja.
Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, weil No More Heroes ist so eine IP, die aus der Wii-Generation noch ist und die wirklich einer der mit der absurdesten und einzigartigsten Titel waren. Vielleicht gar nicht so vom Gameplay, aber so, was es so gemacht hat und die Stimmung, die es transportiert hat, wie alle Suda-Spiele irgendwie. Sie haben so einen speziellen Kniff oder so eine spezielle Atmosphäre. Und dass das jetzt fortgesetzt wird unter Nintendos Hand auf der Switch, dafür kann ich nicht dankbar genug sein. Ohne Witz, ich freue mich da drauf. Das wird ganz, ganz toll.
Absolut. Freue mich auch sehr. Und dieser Troll-Move war wirklich lustig, wenn man ihn von der Stimme nicht erkannt hat, dachte man erst, es ist halt so ein Gundam-artiges Spiel oder genau. Sowas in der Art.
Er war irgendwie in so einem Kampfanzug, ist dann irgendwie hochgeflogen auf so eine pyramidenartige Form, hat dann so 2-3 Raketen abgefeuert und hat sich dann erst in der Luft aus dem Anzug geschält und dann war es Travis, wie man ihn kennt, mit dem Beam-Katana.
Mit der Sonnenbrille und so, genau.
Kernige Sprüche, paar One-Liner und super bin echt gut, gespannt.
Freue ich mich sehr drauf. Ja. Coole Sache, 2020, dann kamen ein paar komische Sachen, dann kam Contra Rogue Core, war irgendwie, sah richtig scheiße aus, ehrlich gesagt, im Vergleich, grafisch meine ich jetzt, also das sah schon absurd lustig aus, so ein paar Pseudo-Helden, die dann halt irgendwie rumballern, sieht nach einem spaßigen Spiel aus, aber grafisch hat mich das so überhaupt nicht angesprochen, das sah richtig schäbig aus,
ehrlich. Ich konnte auch gar nicht so richtig einordnen, was das Spiel genau von mir möchte. Möchte es jetzt ein Third-Person-Spiel sein? Ist es jetzt ein Bullet-Hell-Shooter? Hat es Passagen, in denen es irgendwie alles ineinander vermischt? Klar, wir haben auch wieder den dritten Auftritt während der E3 von einem Terminator-artigen Gebilde gehabt mittlerweile. Das war ganz witzig, ist ja aber auch schon in der Contra-Reihe schon seit jeher so. Aber irgendwie wirkte es wie so ein vergessener 3DS-Titel, der es gerade noch so auf die Switch geschafft hat, um das jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht.
Nee. Und was hat es bitte mit Contra zu tun? Also ich meine, die Contra-Serie war jetzt ja nicht dafür bekannt, dass man von schräg oben im Vierer-Koop irgendwie rumballert, oder?
Die haben wahrscheinlich halt einfach den Namen und die Lizenz genutzt und dachten sich, wir bringen mal wieder ein Contra-Spiel raus. Was ja dann auch der Nachklapp noch bestätigt, indem sie sagen, hey, es sind übrigens schon ganz viele Contra-Spiele auf der Switch. Ihr könnt jetzt diese und diese Collection auch schon jetzt erwerben, bis das neue Contra rauskommt. Vielleicht für Fans ganz geil, vielleicht fühlen wir das auch einfach nicht, Manu, weil ich bin da null drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das damals auch irgendwie verpasst. Die Contra-Reihe ist so an mir vorbeigezogen. Ich kennt es einfach auch nur unter dem Namen Super Pop.
Ja, aber das sah nicht nach einem Spiel aus, was die Contra-Fans anspricht. Und hatte aber auch nicht so, gerade direkt nach einem Suda-Trailer, ging das halt auch einfach völlig unter. Also das hatte dann halt so einen Panda-Bären in Kampfanzug und so einen komisch und wollte irgendwie halt so witzig sein, aber hat halt irgendwie einfach überhaupt nicht funktioniert für mich. Schreibt in die Kommentare oder im Discord, falls ihr das anders seht. Aber ich hatte bloß das Gefühl, dass das irgendwie niemand groß angesprochen hat. Dann kam Demon X Machina und das hat, glaube ich, aber seine Zielgruppe.
Ja, definitiv. Ich finde es schön, dass sie da auch so weiterhin beständig immer wieder Trailer und Material zeigen. Die hatten ja jetzt auch vor ein paar Monaten diese technische Alpha auf der Switch, wo sie sich ganz viel Feedback und auch ein paar Schellen abgeholt haben. Ja, es ist so. Man kann es sich gar nicht anders sagen. Die Fanbase ist anscheinend schon da und vokal. Und ich denke, das werden sie auch nutzen, weil ich glaube, ein Datum gab es auch noch nicht für den Titel. Mm-mm. Und es sieht halt aus wie so ein, was ist es denn eigentlich? Eigentlich auch so ein Gundam-Mech-Spiel. Vielleicht so mit, man kann es mit Zone of the Enders von Kojima vergleichen. Bloß im Anime-Look und ein bisschen auf Steroide und große Mechs ballern Mechs weg, die noch größer sind. Das ist, glaube ich, ganz geil. Die Frage ist nur, kommt das am Ende alles zusammen? Das ist so die Angst irgendwie. Das muss halt einfach vom Gameplay richtig geil flowen. Vielleicht aus fast schon so ein bisschen Platinum-esque irgendwie.
Ja. Ja, ich war da ein bisschen skeptisch. Also mich hat es jetzt nicht so richtig angesprochen. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat so eine ganz bestimmte Zielgruppe, die sich da sehr drauf freut. Und dann kam ein alter Bekannter, Panzer Dragoon, kommt
das
zurück.
Das fand ich auch überraschend. Kann ich einfach nicht glauben. Ich habe am Anfang auch echt lange überlegt, was es denn sein könnte, während der Trailer lief. Und bin auch erstmal gar nicht.
Ja, und ich die ganze Zeit so, das ist doch Panzer Dragoon. Ich so, hä? Das kann doch nicht sein. Die können doch nicht Panzer Dragoon auf die Switch zurückbringen. Und dann kam tatsächlich das Logo.
Ist das nicht eigentlich auch lange Zeit unter Microsofts Banner gelaufen? Oder verwechsle ich das gerade mit Crimson Skies?
Nee, das war das nicht auf der ersten Xbox oder
so? Ja, und Panzer Dragoon Orta war, glaube ich, auch noch so ein 360-Titel, der relativ gut angekommen ist. Also
ich glaube, Panzer Dragoon war einer der ersten Sachen, die so Xbox-exklusiv damals wirklich waren auf der Original-Xbox, gell? Und deswegen wundert es mich jetzt komplett, dass das irgendwie auf der Switch.
Für die Leute, die das übrigens nicht kennen, das sind eigentlich im Kern Rail-Shooter, in denen man einen großen Drachen steuert und halt auf Bahnen gelenkt jede Menge Gegner wegschießt. Ist geil, ist halt sehr arcadig und sieht jetzt auch nicht so krass aus, aber die Spieler haben meistens ein sehr gutes Spielgefühl und geben halt auch ihrer Zielgruppe und Fanbase meistens genau das, was sie wollen, nämlich ein unfassbar gutes Gameplay mit Drachen. Drachen sind, machen alles besser.
Und vielleicht am ehesten so zu vergleichen mit der Star Fox
Steuerung. Ja, so ein bisschen, oder? Ja. Du, a Barrel Roll, bloß als Drache, heißt dann Dracaris. Nee, Quatsch. Nee, aber ja, so ist es.
Aber es war eine neue Grafik-Engine auf jeden Fall. Also es war ein klares Remake, oder? So gut sah das damals nicht aus.
Nee, aber es sah jetzt auch nicht so gut aus im Sinne von, das bläst mir die Augen weg. Also es war schon für die Switch ja passend, sozusagen.
Ich habe gerade mal ganz kurz zur Korrektur. Panzer Dragoon Orta war das Xbox-exklusive Spiel. Und das Original Panzer Dragoon, aber deswegen hatte ich es nämlich auch so abgespeichert, das konnte man in Panzer Dragoon Orta, auf der Xbox, konnte man das erste Panzer Dragoon spielen. Das war da so versteckt als Arcade-Game quasi. Das kam für den Sega Saturn exklusiv raus damals. Und wurde dann später noch eben für andere Konsolen geportet, genau. Und
dann ist es, glaube ich, eigentlich mittlerweile schon fast egal, wo die IP ist. Dann gut für Nintendo, dass sie es aufgegriffen haben. Und ich hoffe, dass die Fanbase da sich mit Freude draufstürzen wird, weil die kriegen ja auch nicht so häufig Spiele, ne? Das war jetzt sehr lange still.
Ja, aber deswegen ist es eine Sega-Lizenz und da verwundert es mich dann weniger, dass sie die Lizenz haben. Genau. Gut, dann gab es noch mal kurze kleine Mini-Info zu Pokémon. Das hatten wir ja auch schon gesehen. Die hatten ja eine eigene Direct, aber sie konnten jetzt Pokémon Sword und Pokémon Shield natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Gab es irgendwas was Neues, was sie gezeigt haben, außer dass sie gesagt haben, man kann jetzt eben auf der E3 diesen ersten Arena-Kampf da mal ausprobieren. Neue Pokémon haben sie nicht vorgestellt. Ich glaube, das Einzige, was sie jetzt neu gesagt haben, ist, dass man diesen Pokéball nutzen kann, um seinen Lieblings-Pokémon mit nach außen zu nehmen, oder?
Ja, das war, um die Starter mit rauszunehmen, den man auch schon kennt, diesen Pokéball Plus, den es in der Evoli- und Pikachu-Edition gab letztes Jahr, den kann man jetzt auch dafür nutzen, um die neuen Starter mit spazieren zu nehmen. Und das war eigentlich so das Kernding. Sie haben sich da auch relativ kurz gehalten und haben dann auch recht schnell übergeleitet, weil sie ja schon wussten, sie haben eigentlich schon 30 Minuten gezeigt, gefühlt, in der eigenen Direct. Deswegen war das schon okay für mich.
Ja, absolut. Aber dass man es halt kurz nochmal erwähnt, ist ja auch klar. Und dann hat er übergeleitet zu Astral Chain oder Astral Chain?
Ich würde es Astral Chain nennen.
Astral Chain, das neue Platinum Games. Und meine Vermutung, ich hatte bei dem ersten Trailer vermutet, dass es ein Spiel wird, bei dem man eben zwei Charaktere, die miteinander mit einer magischen Kraft verbunden sind, steuern, weil es nicht ganz klar war, ob es ein Koop-Titel wird oder ob man eben beide steuert. Und das war jetzt, glaube ich, sehr klar ersichtlich, dass die miteinander verwoben sind, diese zwei Hauptfiguren, aber dass man damit eher halt diese Special Moves dann irgendwie auslöst. Oder? Sah sehr eindeutig nach einem Singleplayer-Action-Game aus.
Ja, definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch noch sowas wie einen Arena-Modus haben, wo man es dann auch zusammen im lokalen Koop spielen kann, aber im Kern ist der zweite Charakter an der Kette sozusagen wahrscheinlich einfach bloß nochmal jemand, den du instant auswechseln kannst für ein anderes Moveset und für die Special Attacks. Und auch hier Platinum Games. Ich muss es leider spielen, weil ich diese Spiele sehr, sehr liebe. Ist ja immer so mittlerweile so ein Spiel mit dem Feuer. Ist es jetzt das A- oder das B-Team, was da gerade entwickelt? Aber ich muss schon sagen, Astral Chain sieht auch für Switch-Verhältnisse sehr gut aus und macht alles, was Platinum eigentlich immer macht. Wahrscheinlich ein solides Kampfsystem bei einer stabilen Framerate mit dem ein oder anderen Kniff. Und mehr will man dann, glaube ich, auch gar nicht. Das Setting mag ich noch. Das hat so ein bisschen was Cyber-Steampunkiges irgendwie. Das
aber halt japanisch, cool.
Genau, aber halt japanisch. Und ja, nehme ich mit. So, es ist okay, ja, haut
also mich jetzt alle, nicht so komplett es ist Platinum. Locker, aber, ja, nee, genau. aber es ist halt Platinum. Also das fühlt sich immer gut an zu spielen. Ja, richtig. Bis jetzt haben die da wenig Bockmist veranstaltet. Und das sah echt cool aus. Also so diese, da war so eine Riesenkreatur und dann war einer dieser Special Moves eben diesen Partner, diesen Polizeipartner, um das Bein rumzuschleudern. Mhm. Und dann war quasi diese Astral Chain auch dazu da, das Bein zu fesseln. Und dann haben sie gemeinsam auf den Gegner draufgekloppt. Und das sah schon sehr cool
aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da so 80-80-Moves gibt, wo du dann irgendwie so komplett Beine zusammenschnürst, irgendwie mit so einer riesigen Kette und gigantische Bosse zerlegst. Also ich denke schon, sie werden da Platinum-typisch wieder over the top gehen. Das wird mit Sicherheit eine sichere Bank. Und es kommt Gott sei Dank im August. Am 30. Juhu. Kurz vor dem September, wo gar keine Spiele erscheinen. Toll.
Ja. Oh, und over the top wird auch die Geschichte sein. Das wirkte wieder sehr bedeutungsschwanger und sehr, sehr melancholisch alles, oder?
Ja.
So, ja, sie sind miteinander gefesselt und was bedeutet das für unsere Zukunft? Also es war wieder so typisch japanisch, so volle Kanne übertrieben.
Diese Kette ist eine Metapher, ja. Wir wollen, ja, dass
natürlich.
Das ja, klar, natürlich, das ist halt so, diese Japan. Aber das will man doch dann auch, diesen Pathos. Das ist doch genau das, warum man sowas spielt. Also, ich liebe das. Wenn es dumm wird und voll aufgeladen mit Emotionen, die vielleicht auch mal fehl am Platz sind, dann nehme ich das.
Dann was eher für den Westen. Paradox Interactive macht ein Mafia-Spiel namens Empire of Sin. Und es ist von den, das war das von den Romeros, glaube ich, gell?
Ja, richtig.
Wie fandest du das? Ich finde, es sah ganz cool aus.
Also, es sah am Anfang so ein bisschen nach Browser-Spiel aus. Ich weiß nicht, warum ich den Eindruck hatte, ganz am Anfang hatte ich die Hoffnung, dass es irgendwie so eine Art Mafia wird, so ein XCOM-Mafia, hat sich dann nicht bestätigt. Also der Trailer war auch zu kurz, als dass ich da eine große Aussage hätte treffen können. Mhm. Es war so ein Top-Down, es sah so ein bisschen aus nach so einem leicht Dungeon-Crawligen Spiel, wo man auch in Gruppen dann unterwegs ist und eben mit seinen Mafia-Kollegen anscheinend anderer, ja, Mafia-Strukturen zerschlägt oder eben die gegen die Polizei kämpft. Also es war nicht sehr aussagekräftig, wenn ich ehrlich bin. Schöner Stil und halt Noir-mäßig, ne? Aber Hüte und Tommy-Guns.
Ja, aber es ist halt ein. Also es ist ein Rundenstrategiespiel, es ist von John Romero, es hat ein cooles Setting, also 1920 Chicago, hat so dieses ganz klassische Klischee-Mafia-Setting, es hat Fedoras, es hat Tommy-Guns, es regnet in Chicago. Natürlich,
also alle rauchen.
Da bin ich schon voll sold. Es ist die Prohibition, genau. Und es sah zwar in dem Trailer nicht so aus, aber ich habe nochmal geguckt und es soll wohl rundenbasiert sein. Also von daher erhoffe ich mir da ein cooles Strategiespiel, so vielleicht so ein bisschen X-comig mit Mafia-Setting.
Dann ist es ja vielleicht doch dann das, was ich will. Bloß steht aber nicht Mafia drauf.
Ja, das stimmt. Und es kommt nicht nur für die Switch, sondern eben auch für PC, Xbox und PlayStation. Also von daher. Muss man mal im Auge behalten, glaube ich. War auf jeden Fall einer der untypischsten Sachen hier in der ganzen Sammlung.
Ja, ist so ein bisschen rausgefallen. Aber wie gesagt, leider auch ein sehr kurzer Trailer nur.
War eher ein Stimmungstrailer, wo rückwärts abgespielt ein Klavier aufhört zu brennen. War schon sehr
cool. Das war sehr cool, ja. Die Cinematic am Anfang war nice, das stimmt.
Dann ein bisschen abgestunken gegen gestern die Avengers auf der Square Enix-Präsentation. Das andere Marvel-Spiel, nämlich Ultimate Alliance 3. Ja, ist halt schwierig, da jetzt dagegen anzustinken. Ist halt ein völlig anderes Spiel. Brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man vielleicht der totale Marvel-Fan ist oder sonst.
Das Ding ist, ich habe ja sehr viele Marvel-begeisterte Freunde und die freuen sich da wie Sau drauf. Die reden schon seit Wochen davon, dass endlich Ultimate Alliance 3 auf dem Weg ist. Und für diese Zielgruppe, die auch so nach so was Diablo-Eskim suchen, wo du dann auch mit so einer Gruppe aus Superhelden, und vor allem, das ist ja der Knackpunkt an den Spielen, du hast ja wirklich gefühlt fast alle Superhelden.
Ja.
Und kannst die dann mit den einzelnen Fähigkeiten eben auswechseln.
Auch eher die unbekannteren Sachen,
ja, richtig,
sind dann mal dabei.
Richtig. Also ich glaube, für den wirklichen Comic-Freund ist das Spiel vielleicht sogar die bessere Wahl, in Anführungszeichen, weil du halt einfach eine Repräsentation von ganz vielen Helden hast und nicht bloß die Avengers halt. Also die Fans freuen sich drauf. Mich lässt das auch eher kalt, wenn ich ehrlich bin, aber das ist okay.
Schauen wir mal. Aber dann wieder ein Spiel, bei dem ich den Release kaum erwarten kann. Und wir müssen auch gar nicht mehr lang warten. Das kommt schon diese Woche.
Übermorgen.
Nämlich das Crypt of the Necromancer Crossover mit Zelda, nämlich Cadence oder Kadenz. Ich glaube, das ist ein Instrument, oder? Die Kadenz?
Ja.
Cadence. Wie spricht man die aus? Cadence?
Ich hätte jetzt auch Cadence gesagt, aber gut, ich weiß es
nicht. Und was ist das? Ist es diese Harfe oder sowas, oder?
Moment, machst du die Live-Recherche oder ich?
Das müssen wir jetzt gucken. Ich erzähle so lange.
Okay.
Cadence of Hyrule, ein Spiel mit eben der offiziellen Zelda-Lizenz, die aufgepfropft wird sozusagen auf Crypt of the Necromancer. Und das ist eine Mischung aus Top-Down-Dungeon-Crawler, aber mit Rhythmus-Musikspiel. Also du musst im Takt der Musik kämpfen, laufen, hüpfen, springen und Rätsel lösen. Und das ist so ein Match made in Heaven. Allein als diese Titelmelodie da schon erklungen ist und dann diese putzige Pixelgrafik kam, war ich sofort verliebt. Also auch schon beim ersten Trailer und jetzt heute wieder.
Ja, ich schließe mich in allen Punkten an. Das Spiel wird definitiv an Tag 1 auf meine Switch wandern. Und zum Thema Cadence, wir beide lagen komplett falsch, Manu. Es handelt sich nicht um ein, um ein Instrument, sondern das heißt einfach übersetzt Rhythmus, Takt, Gleichschritt, Tonfall oder Trittfrequenz.
Ja, wieder was
wieder
gelernt.
Was gelernt. Kadenze auf Hyrule. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, hast du es?
Also der Rhythmus von
der
Hyrule.
Der Rhythmus von
okay,
Hyrule,
verstehe.
Ja, genau. Die BPM von Hyrule. Hast du die originale Crypt of the Necrodancer gespielt?
Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe mal irgendwo so auf der Gamescom oder so mal oder Indie-Boost oder irgendwie sowas in der Art habe ich es gespielt, aber ich habe es nie so richtig intensiv zu Hause gespielt.
Weil,
leider nicht. Aber ich wollte immer, ich weiß aber nie, warum ich es dann nicht
gespielt habe. Weil das Spiel ist ja so ein unfassbar süchtig machender Dungeon-Crawler, der halt auch noch mit Roguelike-Elementen daherkommt, dass der Dungeon sich immer wieder verändert. Und der Clou an diesen Spielen ist ja, dass du immer im Takt der Musik dich bewegen musst. Du darfst nie stillstehen und in dem Moment, wo du dich bewegst, bewegen sich auch die Gegner. Und du kannst dann natürlich die Angriffs- und Bewegungsmuster der Gegner ausnutzen und musst die natürlich auch ein Stück weit lernen und kannst dich auch relativ schnell in Situationen hineinmanövrieren, aus denen du nicht mehr rauskommst sozusagen. Das gepaart mit der unfassbar guten Musik von Zelda mit noch ein bisschen mehr Wumms dahinter ist einfach fantastisch. Also dass das Spiel überhaupt existiert, ist Wahnsinn und ich liebe es. Da kommen wirklich so viel zusammen. Ich glaube, das wird ganz, ganz viele Menschen begeistern können, allein schon die musikaffin sind. Das ist einfach ganz, ganz stark. Yeah.
Und einfach, ich finde es einfach toll, dass Nintendo auf solche Experimente auch Bock hat und sowas
ja,
macht.
Mittlerweile.
Ja, dass die nicht nur irgendwie, dass die nicht nur bei sich in ihre Spiele so andere Charaktere reinlassen, Smash natürlich bestes Beispiel, aber eben auch Ubisoft zum Beispiel erlauben, ein Mario-Spiel zu machen oder jetzt eben auch hier mit den Indie-Entwicklern dann denen die Charaktere sozusagen geben, um da so ein Spiel zu machen. Das ist doch großartig.
Ja, definitiv.
Finde ich super. Ja. Genau, dann noch mal ein Crossover, nämlich Mario und Sonic sind wieder unterwegs, weil nächstes Jahr, 2020, findet in Tokio die Sommerolympiade statt oder die, besser gesagt, die Olympischen Spiele. Olympiade ist ja der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Kleine Klugscheißer-Anmerkung.
Hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja, und die Olympischen Spiele sind natürlich in Tokio und da darf natürlich Nintendo sich das auch nicht nehmen lassen, mal wieder ein Sportspiel zu machen mit Mario und Sonic und Friends. Mit ganz vielen lustigen Disziplinen, wie man im Trailer gesehen hat. Also auch untypische Sachen.
Ja, das Steilwandklettern, glaube ich, ne, war definitiv neu, oder? Mhm. Also das habe ich mir jetzt so, glaube ich, auch
nicht. Und Mario auf dem Pferd, ich habe gelacht. Also das sah so komisch aus, Mario auf einem Galopp.
Man weiß immer gar nicht, was lustiger ist oder schlimmer. Mario auf dem Pferd oder Sonic auf dem Pferd. Also, ja. Ich muss gestehen, mich hat diese Mario und Sonic IP schon immer kalt gelassen, aber es hätte uns eigentlich klar sein müssen, weil ja, du sagst es ja schon, nächstes Jahr ist Olympia und eigentlich war das abzusehen, dass das passiert. Dann auch noch schön groß und fett exklusiv für Switch, also ich denke, das wird auch wieder viele Leute einfach reinholen und begeistern. Ich wurde nie warm mit diesen Sportspiel-Compilations.
Nee, ist halt Minigames.
Ja,
ich mag ja Mario Sportspiele, aber dann halt die expliziten Sportspiele. Also das Fußballspiel mit Mario ist großartig zum Beispiel oder war großartig. Das hat richtig Bock gemacht. Auch die einzelnen Sportarten, aber so als Minispielsammlung, muss ich nicht unbedingt
bin
haben.
Ja, ich im selben Boot.
Ja, aber ich glaube, für die Family-Zielgruppe, die eine Switch hat, ist das genau das Richtige. Gut, dann der große Reveal von Animal Crossing New Horizons. Ein neues Animal Crossing war ja schon länger im Gespräch. Haben sie jetzt endlich was gezeigt, aber auch als kleine Enttäuschung kommt nicht mehr dieses Jahr. Also haben sie jetzt auch gesagt, schaffen wir nicht mehr. Sollte ja dieses Jahr unter Umständen noch kommen, haben sie jetzt auf 2020 verschoben. Und natürlich in den März, weil da ja sonst nichts kommt.
Ja.
Wie Cyberpunk oder so. Aber ich glaube, das beißt sich tatsächlich wenig. Also die überschneidende Zielgruppe zwischen Animal Crossing und Cyberpunk ist dann vielleicht doch etwas
geringer. Vor allem auch beides kann man wunderbar nebeneinander herspielen, weil dann nimmt man die Switch immer mit in die Arbeit, spielt das da entspannt und daheim kann man sich dann wieder in die dystopische Zukunftsvision stürzen. Aber ja, ich habe die Direct verfolgt mit einer guten Freundin im Discord und die hat gesagt, wenn jetzt nichts oder zu Animal Crossing kommt, nach so vielen Hinhalten und fast schon Jahren des Verschiebens, dann schmeißt sie Bomben. Und sie war jetzt sehr glücklich. Sie ist auch nicht sauer, dass es dann jetzt verschoben wurde auf 2020. Ich glaube, die Animal Crossing Zielgruppe ist da sehr geduldig unterwegs. Ja. Und die neuen Features, die man jetzt so ausmachen konnte, ist halt wirklich so, sie verquicken alles, was in den letzten Jahren so modern war. Sie bringen jetzt noch mehr Crafting mit rein, sie bringen den Happy Home Designer irgendwie noch so mit rein. Jetzt hat man eine Insel-Thematik, stellt da eben sein Zelt auf. Es hat so ein bisschen Festival-Atmosphäre und irgendwie wirkt es eigentlich konsequent auf dem 3DS-Teil aufgebaut, der ja mittlerweile auch schon etliche Jahre auf dem Buckel hat. Und ich glaube, für die Animal Crossing-Fans, die wollen da auch gar nicht so viel krass mehr Innovationen. Das, was ja da ist, ist ja gut. Und dann wird das halt einfach noch mit noch mehr Customization und noch mehr gestalte dein Dorf oder was auch immer bis zum letzten Stein neu um. Ja, das wird ein Zeitgrab für sehr viele Menschen einfach, ohne Witz. Inklusive mir wahrscheinlich. Mein letztes Animal Crossing ist echt schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch erinnern, wie es war. Meistens sehr schön und entspannt, bis der Affe mich wieder beleidigt hat. Ja. Das war wirklich so.
Was man vielleicht noch so ein bisschen gesehen hat, das war so ein Inselleben-Setting irgendwie, gell? Das war vielleicht jetzt noch die Neuerung, die drin war. Lässt mich relativ kalt, Animal Crossing. Also seit Stardew Valley brauche ich auch sowieso kein Animal Crossing mehr. Don't mention me, please.
Oh Gott. Ja, aber es ist klar, es gibt halt einfach diese Lebenssimulation auch in, deswegen sage ich ja, es greift vieles auf, was in den letzten Jahren auch einfach schon gemacht wurde und halt eben auch von Spielen wie Stardew Valley und die Welt ist nicht stehen geblieben. Und wenn die Facebook-Browser-Spiele nicht mehr relevant sind, dann spielt man halt das, würde ich sagen. Und das ist in sehr gut zumindest wahrscheinlich von Nintendo dann.
Ja, gut gemacht sind sie auf jeden Fall. Dann gab es ein Highlight-Reel, wo noch mal ein paar Sachen gezeigt wurden von Drittparty-Herstellern und so weiter. Aber auch Mario Maker 2 haben sie auch noch mit reingeschmuggelt, einen kurzen Trailer und so. Was ich witzig fand, nur als kleine Anekdote, bei dem Highlight-Reel waren sehr viele brutale Spiele auch dabei. Also von Wolfenstein Youngblood bis zu diesem Horrorspiel, dieses Multiplayer-Horrorspiel. Doom Eternal hat man gesehen und lauter so Sachen.
Sinking City auch nochmal.
Ja, Sinking City. Und was mir aufgefallen ist, weil ich das bei den letzten Directs immer schon gesehen habe, das war nie irgendwelche Gewaltszenen zu sehen. Selbst bei My Friend Pedro, dieses Spiel, wo man so in Zeitlupe die Leute abballert und ihnen ins Gesicht schießt, was macht er? Hat gegen einen Basketball getreten, um Leute mit dem Basketball umzuhauen. Und in der einzigen Sequenz, wo er geschossen hat, hat er auf einen Roboter geschossen. Also das war wieder sehr Nintendo-typisch. Sie haben genau die Szenen ausgesucht. Auch bei Doom, er lädt die Pumpgun nach und schießt dann aber nicht, sondern läuft nur los. Das ist mir diesmal sehr explizit aufgefallen, dass sie da nichts gezeigt haben, was irgendwas mit Gewalt zu tun hat. War sehr witzig.
Ja, also ich meine, sie haben natürlich jetzt immer noch dieses familienfreundliche Image, das tragen sie auch damit weiterhin nach außen, aber im Kern ist es ja schon längst nicht mehr so. Ich meine, wenn wir uns an Nintendo früher erinnern, da war das mit der Gewaltdarstellung generell schwierig und das, was ja jetzt ist, gleicht ja quasi einer Revolution, zumindest seit der Switch auch, was da für Titel teilweise erschienen sind auf dem Gerät. Das hätte man sich vor 10 Jahren irgendwie nicht träumen lassen können, aber so können sie den Mantel des guten Images immer schön noch oben drüber legen und sagen sie, bei uns ist alles okay, da können auch die Kinder mitspielen, so. Ach, Entschuldigung, war das da hinten gerade BJ Blazkowicz? Nee, den habt ihr nicht wirklich gesehen. Der hat doch bloß auf den Roboter geschossen.
Nee, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja auch eine Präsentation, die dann eben ohne Altersfreigabe genießbar sein muss. Ja, das finde ich völlig
klar, natürlich.
Ja. Also finde ich sogar besser, weil bei vielen anderen PKs wird dann ja auch fleißig rumgemetzelt und der Gewaltgrad einfach zu explizit dargestellt. Das muss ja dann auch nicht unbedingt sein. Dann kam der Banjo.
Jeder sein Image.
Ja, genau. Dann kam der Banjo-Kazooie Trollmove, den hat man ja schon kurz erwähnt. Und damit dachte man schon, oh nee, jetzt hört es damit auf, jetzt kommt wirklich nichts mehr. Und dann kam der große Reveal und ich glaube, ein paar Leute hatten eine Träne im Auge.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich meine, wir befinden uns jetzt hier, wir haben uns circa 5 Minuten nach diesem Event eingefunden hier und ich kann es auch gar nicht wirklich in Worte fassen. Also um das mal kurz runterzubrechen, sie haben einfach angekündigt, dass sie ein Breath of the Wild Sequel in Entwicklung haben. So wie es aussieht, in derselben Engine wie Breath of the Wild, was nur Sinn macht. Wirklich, alles andere wäre Quatsch. Sie machen quasi den Majora's Mask Move mit denselben Assets wahrscheinlich nochmal ein neues Spiel aufgießen. Das sah auch sehr, sehr stimmungsvoll und verdammt düster aus.
Ja.
Also die gezeigten Bilder waren wirklich, und deswegen ist der Majora's Mask Vergleich gar nicht so weit hergeholt, weil Majora's Mask
musste ich auch sofort dran denken,
Richtig, war im Gegensatz zu Ocarina of Time auch wesentlich düsterer und ernster und das finde ich großartig.
Und es war richtig stimmungsvoll. Also sie haben ja nicht nur gesagt, es ist in Entwicklung, sondern sie haben ja auch Cinematic, würde ich jetzt mal, also In-Game-Cinematic gezeigt, wie Link und Zelda war das doch, oder?
Zusammen genau,
Link rumlaufen und Zelda. Durch einen Dungeon und es war unglaublich gruselig für Zelda-Atmosphäre. Also der Dungeon und überall waren so schwebende, naja, was war das denn? So eine so ein Äther oder irgendwie sowas, oder? Und man hat auch so eine Kreatur gesehen, also so richtig klar war mir nicht, was die da machen, aber irgendeine dunkle Macht war dort irgendwie in dem Dungeon. Und dann hat man nur gesehen, wie das Schloss hinten so zusammenbricht oder die Erde drumherum anfängt zu bröckeln, irgendwas stürzt ein. Also ein großes Mysterium wurde aufgemacht. Und mich hat nicht nur die Atmosphäre begeistert, dass es eben so sehr viel erwachsener, sehr viel düsterer, sehr viel mystischer daherkam. Es war ja auch, man hat dann ja auch so komische Fratzen gesehen, sondern was mich total angesprochen hat, war, dass eben Zelda und Link gleichzeitig unterwegs sind, also dass sie auch als aktive Abenteurerin sozusagen unterwegs ist und nicht nur Link irgendwie immer losschickt, weil das hatte ich mir ja schon länger gewünscht, auch bei Breath of the Wild, dass man mit ihr vielleicht spielt in einem DLC, und das könnte doch jetzt tatsächlich so der erste Hinweis darauf sein, dass man auch mit Zelda spielen kann.
Das ist natürlich die Frage, ob sie da so weit gehen, Zelda dann nicht bloß als Damsel in Distress zu installieren oder sie wieder nur in den Zwischensequenzen zu sehen ist. Aber so wie es, also es wirkt auch so, als würde es ja dann wahrscheinlich nach Breath of the Wild spielen, weil das Schloss hatte ja auch nicht diesen Wulst eben von Ganon um sich herum. Also vielleicht ist es tatsächlich wirklich so, und jetzt gehen wir auf Abenteuersuche und entdecken irgendetwas Grausames, weil das war ja einer von diesen betenden Gestalten, von denen du auch immer diese Perlen gekriegt hast in diesen kleinen Mini-Dungeons in Breath of the Wild, die dir eigentlich mal was Gutes tun. Und einer von denen war anscheinend irgendwie besessen, und diese verzerrte Fratze, die er dann anguckt mit den rotglühenden Augen, sah sehr nach einer dieser betenden Figuren aus. Ja, also das Mysterium haben sie aufgemacht, mein Interesse ist sowas von geweckt, und das nicht nur, weil Breath of the Wild ein großartiges Spiel war, sondern weil ich diese Brücke zu Majora's Mask in meinem Kopf schlage, unweigerlich. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsdelder, das weit zu düster ist und puh.
Und es ist die absolut, wie du schon gesagt hast, die absolut beste Idee. Ich glaube auch, dass wir dann gar nicht so lange drauf warten müssen, weil sie dann ja die Engine schon haben. Sie haben den Großteil der Assets. Sie müssen die Welt nicht mehr komplett bauen, sondern können sich ja wirklich dann auf die Inhalte konzentrieren. Und das werden sie auch schon eine ganze Weile gemacht haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch 2020 schon erscheinen wird. Sonst hätten sie jetzt nicht auch schon irgendwie erstes Material, glaube ich, so richtig gezeigt. Und das wäre richtig cool. Also 2020 scheint nach einem tollen Jahr zu werden. Jetzt alles schon da erscheinen soll. Dann auch noch Breath of the Wild 2. Alle Achtung. Also damit haben sie es auch für mich gut gerettet. Ich war zu dem Punkt ein bisschen so, ach Mann, jetzt kommt tatsächlich nichts zu Metroid. Aber das hat es dann tatsächlich wieder sehr gerettet. Also diese Ankündigung Breath of the Wild Sequel, das war schon genau das richtige Ding.
Muss auch sagen, Nintendo insgesamt wirklich eine der stärksten PKs, in Anführungszeichen, abgefeuert. Jetzt zur E3-Zeit. Hut ab an dieser Stelle. Ich habe mit nichts gerechnet und wurde sehr, 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 sehr positiv überrascht, wenn ich ehrlich bin.
Hallo, also gerade für uns No More Heroes, Breath of the Wild 2 und Luigi's Mansion 3 war jetzt keine Überraschung, aber es sieht halt fantastisch aus, also richtig cool. Schön. Gut, das war's mit unserer Besprechung von Nintendo, der Nintendo Direct für die E3 2019. Du bist der Benny von den Sofa-Samurais.
Ich bin der Benny, ja.
Hi. Und dann schicken wir die Leute noch zu dir. Können sie bei dir noch ein bisschen was gucken?
Klar, kommt mal rum. Wir werden auch demnächst ein größeres E3-Recap rausballern. Bei uns nicht fragmentiert, sondern alles an einem Stück durchgesprochen.
Hey, ist das ein Vorwurf hier, oder was?
Nein. Das ist ja, wenn ich die Zeit hätte, so wie du, Manu, und einfach auf Schlaf verzichten könnte, dann würde ich das genauso machen wie du. Ganz im Gegenteil. Ich find das beachtlich, wie immer. Aber das wisst ihr ja. Das muss euch, glaube ich, keiner mehr erzählen. Euer Output ist fantastisch.
Ja, ich fühle mich aber jetzt auch so wie diese Kreatur am Ende von dem Breath of the Wild-Trailer.
Du hast knallrote Augen und verdrehst den Kopf nach hinten, genau. Oder was? Okay. Hey, müssen wir uns Sorgen machen. Ich glaube, ich schicke dich jetzt dann mal so langsam ins Bett, oder? Ja, leg dich mal schlafen, Manu.
Sehr gut. Wunderbar. Also, das war unsere E3-Special-Woche. Vielen Dank an dich für deine Zeit hier bei Nintendo jetzt.
Gerne geschehen.
Danke auch an alle anderen Gäste, die dabei waren, die sich die Zeit genommen haben, mit mir die PKs anzuschauen und zu besprechen. Und falls euch gefallen hat, was wir gemacht haben, dann schaut doch mal bei steadyhq.com vorbei, /insertmoin, oder bei patreon.com, /insertmoin. Da könnt ihr unser Projekt hier unterstützen und Abonnent werden oder Abonnentin und bekommt dann ab 5 € im Monat Zugriff auf alle weiteren Folgen. Die Woche war ja gratis umsonst für alle im Freien Feed.
Im Freien Feed, yo.
Genau. Und ab nächster Woche senden wir dann wieder für unsere Abonnenten. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört doch mal rein. Und am Samstag und Sonntag gibt es dann immer noch eine freie Folge.
Richtig. Macht das. Gebt Geld aus für gute Podcasts wie diesen. Genau. Unterstützt, was ihr liebt.
Punkt. Und wir hören uns spätestens nächste E3 wieder. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Danke.
Tschüss. Ciao.